herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
Ja, ich habe ja diesmal keine Themen mitgebracht, aber Frau Eichler hat ja diesmal Themen mitgebracht.
Naja, ich habe vor allem erstmal die Technik mitgebracht, nämlich mein, auf jeden Fall schon jahrelang benutztes Shure SM7B Mikrofon, das mir hervorragende Dienste leistet und was ihr gerade hört, durch das meine Stimme in diese wunderbare Aufnahme fließt. Das ist ein dynamisches Mikrofon mit einer Nierencharakteristik und es ist eigentlich ein ziemlich berühmtes Mikrofon, ne? Also überall, wo man gerade im amerikanischen Raum irgendwie Podcaster und Radiomoderatorinnen sieht, sieht man in der Regel dieses SM7B vor den Gesichtern schweben. Und das hat natürlich auch seinen Grund. Ich finde, das hat wirklich einen sehr klaren Klang, gerade für Sprache. Also sowohl klar als auch irgendwie warm. Mhm. Also es macht die Stimme sehr angenehm. Das gefällt natürlich gut. Dann wird es nicht so kratzig und auch nicht so glasklar, wie ich jetzt mir vielleicht für ein Gesangsmikrofon das Ganze wünschen würde. Ich kann das schon sehr nachvollziehen, warum so viele Leute in Radio- und Podcast-Welt darauf setzen.
Ja, und trotzdem wird es auch als Gesangsmikrofon genutzt, ne?
Ja, auch für Instrumente. Mhm. Also klar, bei vielen wird das sicherlich gut funktionieren. Ich bin leider wenig Mikrofon-Nerd, deswegen verstehe ich die Hälfte der Fachbegriffe nicht. Zum Beispiel, dass es einen sehr weiten linearen Übertragungsbereich hat.
Das heißt, das ist relativ, du guckst dir den Frequenzgang an und der Frequenzgang sieht halt gerade aus, ohne dass nach oben oder nach unten was ausschlägt. Also von ganz tief, was weiß ich, keine Ahnung, 20 Hertz bis hoch nach 20.000 Hertz. Und desto gerader dieser Verlauf ist, desto neutraler ist das Mikrofon, desto neutraler klingt es. Und desto mehr Wellen da drin sind, desto mehr gesoundet ist das Mikrofon. Also wenn du zum Beispiel die Höhen anhebst, dann hat es etwas mehr, dann britzelt es etwas mehr in den Höhen. Das ist bei Kondensatormikrofonen gerne der Fall. Oder die berühmt-berüchtigte Mittenanhebung beim Neumann-Mikrofon, weswegen die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender hier in Deutschland und eben auch BBC und NPR das Ding gerne nutzen, weil in den Mitten verstehst du halt am besten, da wird Sprache besonders gut übertragen, so. Aber die werden auch für Gesang genutzt und solche Sachen. Aber desto neutraler ein Mikrofon ist, desto besser kannst du es natürlich mixen, weil es ist immer einfacher, was hinzuzumixen, als wegzumixen.
Ja, das ist verständlich. Es macht auch einen Riesenunterschied. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, wenn man zum Beispiel Radio aus weiter Ferne hört oder während viele Hintergrundgeräusche dabei sind, versteht man die Sprecher in der Regel noch. Das ist nicht bei jedem YouTube-Video so und auch nicht bei jedem Film. Genau, eben auch wegen der unterschiedlichen Aufnahmen und der unterschiedlichen Mikros auf jeden Fall. Was mir aufgefallen ist, ist, dass das SM7B eigentlich nie irgendwelche Störungsgeräusche aufnimmt. Nee. Also sei es jetzt irgendwie vom Handy oder so, das ist bei diversen Headsets oder anderen Mikrofonen auch schon anders gewesen, dass man zwischendurch so ein Piepsen hört oder irgendwelche anderen Steuergeräusche. Mhm. Das ist auch sehr praktisch für die Radio- und Podcast-Welt und natürlich auch für Instrumente und Gesang. Und diese Wärme gefällt mir sehr gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde, glaube ich, wenn man nicht gerade jetzt Mikrofone sammelt oder sehr unterschiedliche Einsatzbereiche hat, das wirklich uneingeschränkt für alles Mögliche in diesem Bereich empfehlen und da bleiben gar keine Wünsche offen.
Richtig, also nicht gerade für Gitarrenaufnahme im Sinne von Akustikgitarre und überhaupt, vielleicht auch nicht gerade so Violinen und so Sachen, das geht halt nicht so gut. Also desto weiter etwas weg ist, desto schlechter wird das Mikrofon natürlich, weil es möchte schon gerne, dass man da reinbeißt, so. Also es möchte nah an der Quelle dran sein und da eignen sich auch Saxophone und so ziemlich gut. Das geht schon alles ganz gut. Also Bläser ist es wieder besser aufgestellt. Aber so diese klassischen Instrumente oder auch klassische Gitarre, Western-Gitarre, wie auch immer, oder der klassische Gesang ist dann natürlich eher was für Kleinmembranmikrofone. Das ist dann schon mal ein bisschen was anderes. Aber sonst ja, kannst du alles mitmachen. Kannst du vor die Gitarrenbox stellen, kannst du für Radio nehmen, für Podcasting, für alles. Singen, das war alles gut. Geht das immer.
Das mit der Richtung ist auch, also das diszipliniert einen sehr. kann das ja mal vormachen, denn sobald ich mich irgendwie einen halben Zentimeter wegbewege, hört sich das schon ganz anders an. Da darf man nicht dran vorbeisprechen. Hat natürlich auch große Vorteile, mhm. auch wieder in der Podcast- und Radiowelt, denn sobald man, keine Ahnung, sich was zuflüstern muss oder irgendwie den Redaktionsassistenz, die wir ja leider nicht haben, irgendwie was reinreicht, das nimmt das Mikro dann nicht unbedingt mit auf.
Genau.
Das ist natürlich extra praktisch.
Ja, das ist halt für alle Leute gut, die keinen audiooptimierten, also keinen schalloptimierten Raum haben. Und das sind ja die meisten. Mhm. Insofern, ne, also wer hat das schon? Wer hat schon so schallisolierende Materialien an den Wänden und sonst irgendwas oder an der Decke? Gibt es halt sehr selten. Insofern, die meisten Leute werden halt in ihren normalen Wohnzimmern aufnehmen oder Schlafzimmer oder sonst was, Arbeitszimmer, you name it. Und da ist halt das SM7B auf jeden Fall die bessere Alternative, wenn man nicht bereit ist, seinen Raum akustisch zu optimieren. Wenn man das möchte, dann hat man natürlich eine größere Auswahl. Dann kann man auch ein Kondensatormikrofon nehmen. Passt aber auch nicht jede Stimme zu. Also insofern, ja, ist immer so eine Abwägungssache. Aber man hat eine größere Auswahl und ja. Nachteil ist, auch wenn ihr den Raum optimiert, ihr dürft halt trotzdem nicht anfangen, auf der Tastatur rumzutippen oder, keine Ahnung, sonstige Geräusche, die vielleicht vom Nebenraum kommen oder so, die nimmt das dann alles mit. Ne? Das findet es alles spannend, während so ein dynamisches Mikrofon sehr viel gelassener ist. Auch ein bisschen träger, muss man ehrlich sagen, aber das ist okay.
Das ist okay. Ich kann hier mal gerade meine laute mechanische Tastatur. Ein bisschen hört man es
nicht. Ja, man hört es schon, aber nicht so schlimm wie
wahrscheinlich beim. Wahrscheinlich eher durch den Tisch und also durch den, nicht durch den Boden, sondern durch den Schreibtisch wahrscheinlich sogar eher als durch die Luft.
Ja, das kann durchaus sein. Ja. Also normalerweise bei einem Kondensatormikrofon wäre das sehr viel deutlicher. Sehr viel deutlicher. Also wenn ich hier die Mausanhebung wieder hinstellt, das hört man gar nicht. Beim Kondensatormikrofon eine ganz andere Sache. Der interessiert sich sofort dafür. Weil ich habe jetzt hier auch ein dynamisches Mikrofon. Also ich spreche hier gerade in das M99 von Beyer Dynamic, so wie letzte Sendung auch schon. Weil es einfach auch so ein Ding ist, ja, wenn man faul ist, ne? Und sagt, ach komm, musst du nicht großartig was aufstellen, ist egal, lässt du den Raum, wie er ist, ziehst die halbe Gardine zu, also nur die Balkontürgardine sozusagen, und dann ist es gut. Und dann sind so dynamische Mikrofone echt super. Also wahrscheinlich für 90% aller PodcasterInnen. Und wir müssen in diesem Zusammenhang natürlich das Wort Thriller noch einmal sagen. Wenn wir über das SM7B reden, müssen wir natürlich über dieses Album reden. Das ist ja legendär, dass der da reingesungen hat in diesem Album. Also das ist ja nun mal das.
Sehr schön, ja. Das ist nun wirklich legendär. Und ein schrecklicher Ohrwurm. Danke dafür.
Metallica? Nothing Else Matters? Besser?
Ja, ich kann auch zwei gleichzeitig. Das kriegt mein Gehirn gebacken, das ist gar kein Problem. Ach ja.
Ja, also tolles Mikrofon auf jeden Fall.
Ja. Durchaus zu empfehlen, das Shure SM7B. Mhm. Ich glaube, wer ein bisschen Geld ausgeben will für so eine Anfangsausstattung, das kann man auch direkt kaufen, bevor man, also vorausgesetzt natürlich, man möchte das Geld investieren.
Ja, man sollte sich
immer schon noch im Mittelfeld. So.
Ja, man sollte sich schon sicher sein, dass man nicht nächste Woche wieder aufhört, sonst lohnt sich das natürlich nicht. Aber es ist ein Allrounder, es kann ziemlich viel. Es hat ein Problem, es braucht unheimlich viel Gain.
Ja,
daran sprich, muss man denken.
Es kommt ziemlich leise raus von Natur aus.
Genau. Also man muss den Verstärker sehr, sehr hoch drehen. Ne? Also sonst gibt das nichts. Wenn der Verstärker nicht gut ist, dann rauscht er ziemlich. Ja. Also. Das muss man schon ehrlich sagen. Also dann gibt es halt ein Fathead oder sonstige Hilfsmittel, die das Ganze plus 20 dB verstärken und so. Dann ist das auch kein Problem mehr. Oder ihr kauft euch gleich einen Verstärker, der über 60 dB geht. Dann habt ihr das Problem auch nicht. Aber der braucht schon eine Ecke an Dezibel. Der muss schon gut Power haben, um auf Touren zu kommen sozusagen, damit man auch was hört. Ja, das ist der einzige wirkliche Nachteil dieses Mikrofons. Ansonsten ist das Gute, dass da eine Spinne inkludiert ist, alles drin, muss sich um nichts kümmern.
Ja.
Das ist halt noch ein weiterer Vorteil, dass man das nicht kaufen muss, man braucht keinen Popschutz. Das ist alles schon, das ist schon ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket.
Auf jeden Fall. Und apropos Gesamtpaket, es sieht auch noch toll
ja,
aus.
Das stimmt. Also
für alle Podcaster da draußen, die das mit Video machen.
Stimmt.
Es hat einen sehr minimalistisch professionellen Look. Also
stimmt.
Auch das ist gut gemacht.
Stimmt.
Damit geht's ab in die Sendung. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Wie immer haben wir heute für euch drei wunderbare Alben dabei, nämlich Spring bevor du fällst von Buntspecht, Home Video von Lucy Dacus und Reminiscence von Helene Vogelsinger. Für alle, die uns nicht übers OKW hören, gibt es anschließend wieder eine Verkostung und zwar das Smokehead Isla Single Malt von, ja, Smokehead sagt eigentlich schon alles, wir werden hier an Rauch ersticken vermutlich. Alle unsere Folgen inklusive der Pre-Shows und der Verkostung findet ihr wie immer im Internet unter feuilletöne.de. Und damit übergebe ich wie immer an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt, beziehungsweise wir beginnen, die Feuilletöne beginnen diesmal mit Buntspecht und dem Album Spring bevor du fällst. Ich kannte diese Band vorher nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Die besteht aus 6 Mitgliedern. Darunter sind auch Musiker, die Saxophon, Trompete, Cello oder Melodika spielen. Das finde ich schon sehr besonders. Und das sind ja nun nicht gerade die Instrumente, die man in der Rockmusik vermuten würde. Zumindest jetzt nicht in der klassisch deutschsprachigen. Sie kommen aus Wien, haben sich 2016 gegründet und haben bis jetzt 4 Alben veröffentlicht. Spring bevor du fällst ist das 4. Album dieser Band. Und es wurde 2021 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Deswegen werden wir es am Ende auch bewerten. Frau Eichler.
Dieses Album ist musikalisch ziemlich cool. Die Percussions sind mir sofort aufgefallen. Die machen viele Songs um einiges komplexer, als sie eh schon sind und das im besten Sinne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch Gitarre und Bass sind immer irgendwie funky und super unterhaltsam. Das ist hier ja so ein Indie-Rock-Gedöns durcheinander irgendwie. Aber also Gitarre, Bass, Percussion, Schlagzeug hat mir sehr gut gefallen und die Melodien sind teilweise auch ziemlich eingängig und insgesamt durchaus hörenswert. Was mich genervt hat, sind die sperrigen Texte. Man hätte sich schon denken können. Ich hatte das Gefühl, hier greift jemand sehr tief in seinen Thesaurus und möchte uns all die schönen Wörter wiederbringen, die wir nicht mehr benutzen. Verpackt das etwas poetisch auf eine Weise, der ich nicht so ganz folgen konnte und hat dabei jetzt auch nur begrenzt was zu sagen. Ich muss ehrlich sagen, die Diskrepanz zwischen wie sehr mir die Musik gefallen hat und wie sehr mir die Texte gefallen haben, war relativ hoch.
Ja, ich muss dazu sagen, dass die österreichische Sprache natürlich anders ist als die deutsche. Die nutzen für uns teilweise aus unserer Sicht vielleicht ältere Worte. Das kommt schon mal vor. Und auch andere Worte. Also das muss man dann schon noch mal bedenken. Die sprechen ja nicht für uns einfach mal Hochdeutsch. So, oder die sprechen einfach ein anderes Deutsch. Oder österreichisch, muss man eigentlich sagen. Insofern, das sei nochmal so am Rande erwähnt. Ja, ich habe das erste Lied gehört und dachte sofort, ach guck, Japanik. Da habe ich nachgeguckt, Band aus Österreich. Aha, okay, ja gut, jetzt macht's Sinn. Dann dachte ich wieder so, also besonders beim Song Kurzes Spiel dachte ich das. Dann bei Bolognese dachte ich so, ach guck mal, Element of Crime. Also so, man macht das automatisch, man kann da nichts dafür. Es ist klar, wenn eine Band so in diesem Indie, Schmindy, Fancy Schmancy, Rooten Tooten, Yippie Yippie Yay Yay Bereich unterwegs ist, dann vergleicht man sie sofort und automatisch. Das macht das Gehirn einfach, da kann man nichts gegen machen. Aber natürlich geht diese Band durch die Instrumentierung alleine schon mal eigene Wege. Also sie machen nicht irgendwas nach. Also wir hören ja, wie schon erwähnt, Bläser, Cello, Melodika und all diese ganzen Geschichten. Und damit heben sie sich natürlich sehr wohlwollend von ähnlichen Bands ab. Die Mitglieder dieser Band beherrschen diese Instrumente wirklich richtig gut. Das hat mir sehr gefallen. Das ist mir genauso aufgefallen wie dir. Mir hat das auch alles sehr gefallen. Und das ist eben nicht eine weitere Indie-Band, die Deutsch singt, respektive Österreichisch, sondern man findet hier Gypsy Swing, Bossa Nova, man findet hier sogar teilweise das gute alte Wiener Lied, vielleicht so ein bisschen à la Georg Kreisler, so dann ein bisschen Folk wieder. Das ist schon eine tolle Mischung. Und ein bisschen zum Teil erinnert mich das dann auch an Wenzel. Das ist ein Liedermacher. Auch das finde ich so ein bisschen wieder in diesem Ganzen. Ich bin ja im Gegensatz zu Frau Eichler, dem deutschen Liedgut sozusagen, dem Indie-Liedgut sehr zugetan und sehr zugewandt. Und dann, naja, manchmal muss man dann wieder an Sven Regener denken, die wir überhaupt noch gar nicht besprochen haben in dieser Sendung, was wir nochmal nachholen müssen. Wir haben noch nie Element of Crime besprochen. Wir haben alle Bücher von Sven Regener besprochen, glaube ich, aber noch nicht einmal Element of Crime. Das ist auch irgendwie, als wir noch Bücher besprochen haben. Das, ich glaube, das ist ja, aus Rücksicht her, ne? auf dich passiert.
Dankeschön.
Ja, dennoch, ich finde das alles sehr eigen. Also deutsche Texte hin, deutsche Texte her. Ich finde das, diese Mischung aus diesem Ganzen sehr eigen. Und natürlich hört man dann auch unweigerlich auf die Texte, weil sie ja nun mal deutsch sind. Dann hört man auch mehr drauf, als wenn sie englisch sind. Das ist ja einfach mal so. Die Musik sorgt übrigens auch dafür, dass man das macht. Die Musik trägt die Texte. Sie musiziert auf die Texte hin. Das alles ist sehr schön eingebunden. Fügt sich gut ineinander. Die Band gibt sich große und redliche Mühe, das alles miteinander in Einklang zu bringen und es gelingt ihr auch. Also da ist wirklich diese ganzen Stile, die Instrumente und den Gesang auf einem Album so zusammenzubinden, das hat mich schon beeindruckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem ersten Song dachte ich so, ach ja, ganz nett, weiß ich aber noch nicht so. Dieses Bass-Solo im ersten Song oder im zweiten Song, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das wurde ja schon von anderer Seite kritisiert, von anderen Leuten, die dieses Album besprochen haben. Ich finde das ganz drollig und irgendwie auch auf eine ganz uncoole Art cool. So, das macht man ja eigentlich heute nicht mehr. Das ist so ein, ja, so ein Bass-Solo, wie man das vielleicht in den 80er Jahren oder so gespielt hat. Ich finde das ganz witzig. Und überhaupt finde ich, sind die MusikerInnen oft viel zu cool heutzutage. Und da finde ich so ein bisschen Uncoolness richtig gut und das gönnen die sich, dieses Bass-Solo, und das finde ich ziemlich großartig. Insofern wird das Uncoole dadurch schon wieder cool. So ein bisschen Uncoolheit kann ja auch nicht schaden, ne? Das ist ja in Zeiten, wo alle cool sind, ist das schon okay. Und ich finde die Kombination aus all den Sachen, die sie da machen, sehr einzigartig und das hat mir natürlich gefallen. Sowas finde ich immer gut. Ja, dann wurde auch noch Kontrabass gespielt. Das gibt dann weitere Pluspunkte. Also es gibt auf jeden Fall nochmal Pluspunkte in der B-Note. Und weil dieses Album im Jahre 2021 erschienen ist, wie schon erwähnt, müssen wir es wie schon erwähnt und dürfen und wollen wir es natürlich auch gerne bewerten.
Das Album bekommt von mir ein gutes Läuft mit extra Sternchen für Bass und Kontrabass. Die haben mir auch sehr gut gefallen und cool, oder nicht?
Ja, dem schließe ich mich an. Bekommt von mir auch wirklich ein gutes, nett gemeintes und wirklich, wirklich schnelles Läuft. Weil ich finde, dass es sehr einzigartig ist und findet man so schnell nicht wieder. Und das ist auch mutig und das gefällt mir natürlich gut. Also Buntspecht haben wir gehört, das Album Spring, bevor du fällst. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
Damit kommen wir zu Lucy Dacus. Das ist eine US-amerikanische Indie-Rock-Sängerin und Songwriterin. Sie hatte bisher zwei Alben veröffentlicht. Zum einen war da No Burden aus dem Jahr 2016 und Historian im Jahr 2018. 2018 gründete sie außerdem die Band Boy Genius zusammen mit zwei gewissen Damen namens Phoebe Bridges und Julian Baker, die wir in dieser Sendung auch schon besprochen haben. Die haben natürlich auch ihre eigenen Alben. Lucy Dacus' drittes Album, nämlich Home Video, wurde nun im Juni 2021 veröffentlicht und dieses wollen wir heute besprechen. Produziert wurde das Album von der Künstlerin selbst sowie von Colin Pastor, Jacob Blizzard und Jake Finch. Und damit zurück zu Herrn Martinsen.
Ja, als ich das gehört habe, hatte ich sofort ein Lächeln im Gesicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wieder schöne Musik im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Singer-Songwriterin im besten Sinne, denkt man, bis man dann weiterhört. Und dann fühlt man sich natürlich auch zum Teil von den Melodien her und von dem ganzen Arrangement ein bisschen an Phoebe Bridges erinnert, was ja auch Sinn macht. Die hängen ja auch zusammen ab. Und dann passiert etwas sehr Außergewöhnliches. Es wird sehr Stadion-lesk, könnte man fast sagen, oder Stadium-ish, weil man fühlt sich teilweise so ein bisschen an Coldplay erinnert, zwischendrin so. Und das fand ich schon sehr überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Texte sind wieder am Puls der Zeit, wie immer bei Lucy Dacus. Die sind sehr gut und sehr schön. Sie sind, um ein böses Wort zu nutzen, authentisch. Man glaubt ihr einfach das, was sie da singt. Und dann sitzt man wieder da, hört diese Musik und ich finde, man fühlt sich so ein bisschen in die späten 90er zurückversetzt. So war es jedenfalls bei mir so. Ich fühle mich dann so in meine Dachkammer zurückversetzt oder sagen wir mal späte 80er, Anfang 90er, wie auch immer. Und man denkt so, ach guck mal, diese Musik hätte auch in irgendeiner Serie laufen können in der Zeit. Und das gefällt mir natürlich gut, obwohl das sehr aktuell ist. Keine Frage. Aber ich habe mich so teilweise dabei erwischt, wie ich so ein heimeliges, wohliges Gefühl von der Indie-Musik aus dieser Zeit bekam. Sozusagen. Es ist schöner als diese 60er-70er-Blödsinn, als dieser 60er-70er-Blödsinn, fand ich. Nun, es gibt ein treibendes Schlagzeug auf diesem Album, es gibt Bässe, es gibt Synthes und hier und da arbeitete man sogar mit Overdrive und lauten Gitarren. Ich habe ja schon so ein bisschen Stadionrock angedeutet, also es ist jetzt nicht durchgehend, aber hin und wieder dachte ich so, ach guck mal, Coldplay. Fand ich ganz witzig und so wippte, hörte und lächelte ich mich durch dieses Album, was mir schlicht und einfach unfassbar gut gefiel, kluge Musik, die hoffentlich auf den Bühnen dieser Welt zu hören sein wird, mindestens ebenso gute Texte, die ehrlich wirken und ich muss sagen, ich war eigentlich relativ angetan, ich fand es ein bisschen lang hinten raus, es wiederholt dann irgendwann auch durchaus mal die hübschen Melodien, was ja okay ist, bei den Alben des Jahres wird es bei mir wohl nicht mitspielen, aber ich fand das wirklich sehr, 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 sehr hübsch.
Da kann ich mich nur anschließen. Und besonders aufgefallen ist mir etwas, was du schon angesprochen hast, nämlich diese etwas nostalgische Qualität. Mhm. Ich habe da, surprise, surprise, die Nullerjahre rausgehört. Ah. Ich glaube, das ist einfach dieses, sie erzählt ja auch eine Menge Geschichten aus ihrer oder zumindest der Jugend des lyrischen Ichs. Aus der Zeit, wo es langsam anfing, dass die meisten Leute irgendwie Internet hatten und sich das so ein bisschen entwickelte. Mhm. Sie erzählt aus einer Kindheit, die sehr konservativ christlich geprägt war und wie daraus ausgebrochen wurde und auch ausgebrochen werden musste. Das sind immer auch queere Geschichten. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. Und das sind natürlich auch Geschichten, die erzählt werden sollen, von denen es viel mehr geben muss in der Musik. Dafür gibt es auch schon mal definitiv einen Pluspunkt für dieses Album. Diese nostalgische Qualität hat mir an den Songs auch musikalisch sehr gefallen. Wenn ich einen Kritikpunkt hätte, dann der, dass es ein paar Songs gab, wo die Musik und ihr Gesang irgendwie nicht hundertprozentig zusammengehörig erschienen. Ich weiß nicht, ob das ein Versäumnis in der Produktion war oder vielleicht ein gewollter Effekt der Entfremdung. Teilweise sind die Songs ja auch sehr minimalistisch instrumentiert und deswegen könnte es durchaus sein, dass das alles so gewollt war. Ja, manchmal wirkt es nicht ganz so organisch ineinandergreifend, sondern als sei sie weit entfernt von dem Rest der Musik. Das hat mich ein bisschen irritiert.
Vielleicht eher bei den lauten oder eher bei den leichten Songs?
Nee, bei den leisen Songs nicht, weil, also da habe ich das nicht so interpretiert, weil die bewusst so leise und wenig instrumentiert waren. Es gibt ja Songs dabei, die fast, wo fast gar nichts passiert, außer ihr selbst. Nee, eher bei den lauten Songs.
Habe ich mir gedacht.
Ja, aber insgesamt, also wunderschöne kleine Geschichten, kurze Geschichten in den Songs, schöne Melodien, toll gesungen. Ein wirklich schönes Album. Und Phoebe Bridgers und Julian Baker machen auch mit Hintergrundgesang einen kleinen Gastauftritt. Also das ist auch sehr gelungen. Und dieses Album wollen wir nun auch bewerten. Und das ist gar nicht so einfach.
Für mich ist das relativ einfach. Ich gebe diesem Album, was mich so schön an Musik erinnert, die auch bei Türkisch für Anfänger hätte laufen können, finde ich, erinnert mich sofort daran, gibt es ein sehr, 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 sehr freundliches, schnelles Läuft.
Sehr schön. Ja, für einen Trend reicht es nicht ganz, denn das behalte ich mir vor für Sonderfälle und solche Alben, von denen ich jetzt schon weiß, dass sie auf die Shortlist, nee, auf die Longlist der Alben des Jahres kommen. Für mich, das ist hier nicht der Fall. Es ist toll, aber es ist nicht so toll. Deswegen auch von mir ein schnelles Läuft für Home Video von Lucy Dacus. Also, wir haben gehört, Home Video von Lucy Dacus und es gab ein Läuft von den Martinsen und ein Läuft von mir.
Und wir kommen zu Hélène, ja, Vogelsinger, ich weiß es nicht. Und zu dem Album Reminiscence. Es werden noch schlimmere Worte kommen, die ich aussprechen muss. Das wird lustig werden. Ja, nun, also Hélène Vogelsänger ist eine französische Sängerin, Komponistin und Sounddesignerin. Das ist jetzt wieder was sehr Besonderes, was wir jetzt hier hören. Und die Stücke, die wir so hören, sind eine Kombination aus langsam sich entwickelten Mustern, Ambient-Texturen und Stimmen. Und das alles wird elektronisch hergestellt. Es handelt sich hierbei um ein Synthesizer-Projekt, wird ausschließlich mit sogenannten modularen Synthesizern gearbeitet. Dadurch möchte sie einzigartige und schwebende Momente schaffen, was man genau mit diesen Synthesizern auch schafft, weil modulare Synthesizer keine Presets haben, also keine abrufbaren Klänge. Man kann da nichts speichern, das heißt, es wird jedes Mal einmalig. Und so ist auch dieses Album, wie wir es hören, quasi einmalig. Also sie selber könnte es so nicht mehr reproduzieren. Wir können es zwar immer wieder hören, aber so sie es dann zum Beispiel live aufführen wollen würde, würde sie es nicht hundertprozentig wieder so hinkriegen. Was ich sehr spannend finde.
Ja, das ist ein Album, wir haben hier ja keinen Gesang, es ist ein Album voller Sounds, die klingen wie eine Reise durch, keine Ahnung, durch die Wolken, durch den Weltraum oder durch den mysteriösen, aber sehr bunt bevölkerten Geist der Künstlerin. Das klingt oft toll und einfallsreich. Die Kompositionen sind ziemlich vielfältig. Es würde sich immer wieder auch toll für einen Film-Soundtrack eignen, habe ich mir gedacht. Vor allem für einen, der, sagen wir mal, mutig künstlerischen Film. Nicht jetzt für den Hollywood-Blockbuster vielleicht. Wir kriegen sehr viele verschiedene Soundkulissen, Stimmungen, verschiedene atmosphärische Klangwelten, die sich entdecken lassen und die sehr bunte akustische Bilder malen. Das ist wirklich, das ist so ein, ich hätte beinahe gesagt, ein synästhetisches Album. Ich bin kein Synästhet, aber das ist, ich finde, da passiert ganz viel beim Hören, was andere Sinne betrifft. Das hatte so einen nicht nur emotionalen, sondern ich hatte immer irgendwie bunte Farben, nicht wirklich vor mir, sondern man hört irgendwie, dass sie damit was malt, musikalisch. Das war interessant.
Ja, also ich dachte zunächst einmal, ach guck, das ist ja elektronischer Post-Rock. Weil diese stetige Steigerung der Texturen, die sich dann auch immer wiederholen, das gefällt mir natürlich sehr. Mir gefällt die Idee der Einmaligkeit. Denn, wie gesagt, das, was wir hören, ist schlicht nicht mehr reproduzierbar. Man kann es zwar immer wieder hören, aber es ist nicht reproduzierbar von der Person selber. Sie ist also gezwungen, sozusagen diese Sachen, die sie da auf diesem Album eingespielt hat, live einzuspielen, weil diese Synthes sich nun mal schlicht nichts merken können. Ja, also die können zwar Dinge wiederholen, aber die können nicht das am nächsten Tag nochmal so wiederholen. Das funktioniert nicht. Da muss man sich dann wieder drauf einlassen, weil das erstmal relativ fremd ist, so vom Klangablauf her, von der Musik her, also zumindest für die meisten Menschen. Das ist eben nicht das, was man täglich im Radio hört. Das braucht wieder Zeit. Da sind diese kleinen, hübschen Texturen, die sich hier finden, die finde ich sehr spannend. Das ist natürlich alles sehr repetitiv. Das ist ja klar. Wie sollte das auch sonst funktionieren? Es sind diese kleinen Tonfolgen, die das Ganze, diese ganzen Maschinen halt nur temporär in die Welt klöppeln können. Die können sich das nur temporär mithilfe von kleinen Arpeggiators merken, in Anführungszeichen. Das ist natürlich erstmal sehr nischig und sehr anders. Und so sieht man also diese Musikerin Hélène Vogelsänger mit ganz vielen kleinen, ja, so Modulen, und da stopft sie dann irgendwelche Kabel von A nach B und von C nach D und hier und dort, ganz viele Kabel, und daraus macht sie dann Musik, dieses Album eben. Und das finde ich schon sehr, sehr toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mal wieder was ganz anderes, und ich bin sehr froh, dass wir das in dieser Sendung besprechen, weil man kann hier sehr viel Neues entdecken und man wird auch sehr viel Neues entdecken. Dieses Kleinteilige ist, was diese Musik ausmacht. Das ist ähnlich, wenn man jetzt mal den ganz großen Bogen spannen wollen würde, ein bisschen wie bei Brahms, der auch sehr kleinteilig komponiert hat. Aber sie macht eben dieses Kleinteilige sehr elektronisch oder mithilfe der elektronischen Instrumente. Und dadurch, dass das Ganze natürlich auch in fast jedem Song dem Crescendo anheimfällt, fällt einem natürlich auch sofort immer so ein bisschen der Post-Rock auf oder ein. Vielleicht ist das Electronic Post-Rock, ich weiß es nicht. Oder vielleicht auch noch ein Wort mehr, was mir gerade nicht einfällt. Mir gefällt, oder das Besondere an diesem Album ist zum einen diese kleinteilige Wiederholung des Ganzen und die Einmaligkeit dieses Ganzen. Diese Sequenzen, um die es sich hier handelt, die mit diesen Arpeggiatoren diese kleinen Module zum Klingen bringen, das finde ich schon sehr, sehr, sehr besonders. Was sie dann mit diesen Modulen, mit diesen Synthesizern macht, wie sie die verdrahtet und wie dann ganz viele Kabel irgendwo rumhängen, das ist schon toll. Man sieht eben keine Tastatur, ne? Man sieht nur eine Menge Schiebe- und Drehregler und dann sitzt die Frau davor und dreht und tut und macht und klöppelt Drähte zusammen sozusagen. Ja, es ist großartig, es ist total schön. Also das muss man auch erstmal so verdrahten, dass da sowas bei rauskommt. Ne? Das ist ja auch eine Kunst. Also das ist schon ganz, ganz, ganz großartig. Also ich finde das richtig cool, muss ich ehrlich sagen. Also, nun müssen wir das Ganze natürlich auch bewerten, weil das Ganze ist im Jahre 2021 erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Mal wieder in diesem Jahr. Und deswegen wollen wir es gerne bewerten.
Auch wenn das für diese Sendung ein wenig langweilig ist, gebe ich auch diesem Album ein Läuft. Denn es ist eine tolle Erfahrung, wunderbare Experimente, sehr hörenswert, aber vermutlich kein Album des Jahres für mich. Deswegen gibt es ein Läuft.
Ja, dem schließe ich mich mal wieder an. Auch ich gebe diesem Album ein sehr schnelles Läuft, weil ich sehr beeindruckt war von dieser Art von Musik, die ich so auch noch nicht kannte. Ich wusste nicht, dass man das so komplex alles so übereinander schichten und das ist schon toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir haben gehört Reminiscence, das Album Reminiscence von Ellen Vogelsinger und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
An dieser Stelle verabschieden wir uns wie immer von allen RadiohörerInnen, denn wir wenden uns für unser letztes Segment dem Whisky zu. Wir wenden uns verkostet zu. Wir sind heute bei Smokehead. Das ist erstmal nur eine Marke, die gehört zu dem unabhängigen Abfüller Ian MacLeod, dem auch die Brennerei Glengoyne gehört. Welche der Brennereien auf der Insel Islay federführend für die Abfüllung sind, ist jetzt nicht bekannt. Das ist ein wohl anscheinend gut gehütetes Geheimnis. Was wir aber wissen, ist, dass aber der Smokehead Single Malt, den wir heute mitgebracht haben, wird immerhin mit 43 Volumenprozenten abgefüllt und ist nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert.
Genau. Und deswegen, liebe Menschen, ist das schöner Bernstein, den wir hier sehen. Ja, ich weiß gar nicht. Es ist, glaube ich, ausschließlich Bourbon, ne? Mhm. Hat also ausschließlich in Bourbonfässern gelegen. Und der ist schon rauchig.
Das kann man so sagen, ja. Ziemlich stark. Mhm.
Durchaus. So stark, das reicht.
Ja. Der Rauch steigt mir schon in die Lungen. Tja, und es riecht auch schon ein bisschen zitronig.
Ja, und süß. Und kakaoig. Rauch und Süße machen bei mir immer Kakao. Ich weiß auch nicht, warum.
Tja, aber der Rauch ist sehr dominant. Es ist schwierig, da irgendwas rauszuriechen.
Ja, so eine Apfelsine, helle Früchte.
Ja.
Birne.
Die Süße ist auch eher fruchtig.
Mhm.
Tja, und Rauch Pfirsich. Auch. Gibt's erwarten.
Ja, Honig. Bisschen Haucheiche, malzig. Ich versuche den Rauch gerade zuzuordnen. Also, für Bunna ist er mir nicht trocken genug. Die haben immer so was Staubiges, ich kann es gar nicht beschreiben, wenn sie da mal rauchige Abfüllungen machen. Die normalen Bunna Havens sind ja nicht rauchig. Auch wenn immer wieder das Gegenteil gerne mal behauptet wird, sind sie nicht. Tja, also, ich weiß nicht. Außer Bunna Haven gibt es ja wieder nur Colila. Das sind ja die einzigen, die eigentlich die Kapazitäten haben. Aber irgendwas. Dieses sehr fruchtig. Das könnte schon ein Colila sein, ne?
Tja.
Für ein Lafroig sind wir nicht medizinisch genug.
Ja, nee, Lafroig ist doch in einer anderen Ecke, auch der Rauch ist da ziemlich anders, ja.
Ja, Artback, nee. Wie dem auch immer sei, auf jeden Fall sehr viel Frucht, ich sage jetzt einfach mal, das ist ein Kolila. So. Behaupte ich. Also weiß ich natürlich nicht, ne? Keine Ahnung. Sehr fruchtig, sehr süß, finde ich.
Ja.
Wobei für Kolila, ja, das muss ein sehr junger Kolila sein dann. Jetzt müsste man natürlich einen hier haben, ne?
Ja, direkter Vergleich ist immer leichter. Das, ich finde das sehr schwer, mich zu erinnern an Geschmäcker. Es ist eher so, dass ich mich daran erinnere, was ich drüber gesagt habe. Aber bei Kolila, schwierig. Oder an so Assoziationen wie bei Lafroig mit dem Lagerfeuer, Holzrauch und den
ja, was ist
Pferdestallgeruch.
Das? Ja, ja.
Aber, tja. Ich weiß nicht. Diese Zitrone halt, das ist nicht so häufig, dass der so das Rauch und Zitrone so zusammenkommen.
Das würde für Artback sprechen, aber ich meine, ja, man, wenn man natürlich an Artback denkt, dann hat man sofort die ganze Watterei, ne? Also das, die Nordsee und so. Kann auch sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Riecht auf jeden Fall sehr vielversprechend, finde ich. Durchaus. Ich bin da sehr handsam. Also, ja, dann ist es Zeit, ihn zu probieren, nicht?
Auf jeden Fall.
Ja, dann. Slanchwa.
Slanchwa. Holla die Waldfee. Der brennt kräftig, dann kommt volle Kanone Rauch. Meine Güte, das ist ja. Puh. Hm.
Ja, Rauch.
So ein bisschen Süße kommt jetzt durch im Gaumen. Boah, aber Rauch, Rauch, Rauch und das brennt echt volle Kanone. Meine Güte.
Brennt?
Ja, also so, so scharf irgendwie.
Okay.
Nicht pfefferscharf, sondern alkoholisch. So schnapsig halt. Nicht, ach, das ist auch wieder das falsche Wort. Dann ist ja nicht wie jetzt wie Fusel oder so, aber es ist schon, finde ich, muss man vorsichtig mit sein, nicht zu viel auf einmal schlucken.
Also fruchtig finde ich ihn auf der Zunge jetzt nicht so sehr. Süß, ja.
Also auf jeden Fall ein starker Antritt. Viel Rauch, nette Süße. Der Rest ist jetzt halt so ein bisschen verschwunden. Das stimmt schon. Also die Früchte kommen da nicht mehr zurück.
Irgendwas Süßes ist da. Ob das nun Honig oder Kakao oder sonst was ist, weiß ich noch nicht. Aber so eine für mich noch nicht ganz definierbare Süße. Ja, stimmt, die Frucht ist, nee, ich fühle mich eher so, bisschen Eiche, Rauch, Rauch, Rauch. Ja, ich fühle mich ein bisschen tatsächlich an Lakritz, an süßes Lakritz erinnert auch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer der ist, was der kostet.
Ach, das ist ja günstig. Doch, sind 30 Euro nur.
Ah, okay. Ah ja, okay. 30 Euro, okay. Ja, das ist einer, das ist ein einfacher Geselle. Der will nicht zu viel, aber der kommt halt mit so einer brachialen Rauchgeschichte um die Ecke. Das finde ich schon sehr charming. Also, das ist jetzt kein Weltklasse-Whisky, natürlich nicht. Das ist ein, ja, für jemand, für Leute, die auf Rauch stehen, ist das auf jeden Fall ein guter Geselle, wenn man Leute zu Besuch hat und die mögen das alle. Das ist es. Das ist echt genau für sowas. Also, ja, ich gebe dem mal 4 Punkte. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Ja, ist okay.
Das sind Pluspunkte, ja. Ach, ich bin heute mal fies. Von mir kriegt er nur 3, weil da irgendwie so nicht viel passiert, außer dem Rauch. Also, wir hatten den Smokehead Single Malt vor uns und es gab 4 Punkte von Herrn Martinsen und 3 Punkte von mir.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch beim nächsten Mal wieder Themen.
Richtig, nächste Woche wird es wieder sehr international. Wir haben das Album Ludwig von Stimming. Wir haben Senyawa mit Alkisa. Oder Alkisa, das finde ich bis nächste Woche heraus. Außerdem hören wir All is Violent, All is Bright live von God is an Astronaut. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, verkosten wir dann ein Rum Rebel von Smokehead.
Man darf gespannt sein. Mhm. Uns bleibt wie immer an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.